Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
100 Pall Mall, das war die erste Adresse der National Gallery in London, eröffnet heute vor 200 Jahren. Mit Malerei aus dem 15. und 16. Jahrhundert fing das von der britischen Regierung finanzierte Museum an. Längst ist am Trafalgar Square eine der bedeutendsten Gemäldesammlungen der Welt zu sehen. Der Kunsthistoriker und Kunsthändler Johannes Nathan hat in London studiert und in den Archiven der National Gallery recherchiert. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
1824 war Großbritannien eine Weltmacht und Kunstsammlung vor allem privat. Dass der Staat eine Sammlung kaufte und allen zugänglich machte, war das im Königreich eine Revolution?
Vielleicht in gewissem Sinne schon, wobei man durchaus sagen darf und muss, dass Kunstsammlungen über viele Jahrhunderte davor auch schon halb öffentlich, wenn nicht sogar ganz öffentlich waren. Oft nicht kostenloser Eintritt, aber man konnte solche Sammlungen tatsächlich besichtigen. Das Interessante an der National Gallery in England ist, dass sie eigentlich fast ein Gegenentwurf zur königlichen Sammlung ist. Denn es gibt eine ganz wichtige königliche Sammlung, die tatsächlich viel weniger öffentlich zugänglich war, die heute über gewisse Kanäle der Öffentlichkeit auch gezeigt wird, aber die doch eine ganz eigene Entität bildet. Vielleicht kann man das auch in einen politischen Kontext stellen, denn das Parlament in England war über Jahrhunderte schon ein gewisser Antagonist der Krone. Und die National Gallery, so wie sie gegründet ist, ist dann eben auch eine Sammlung, die eigentlich aus einem merkantilen Hintergrund entsteht. Angerstein, in dessen Haus das Museum erstmals eingerichtet wurde, 100 Pall Mall, war ein Bankier und Kaufmann, übrigens deutschstämmig, und hatte eine ganz fantastische, aber kleine Kunstsammlung mit 38 Gemälden, die dann en bloc abgekauft wurde. Und parallel dazu hat sich ein öffentliches Interesse an Altmeisterkunst etabliert, durch auch merkantile Transaktionen, durch einen Import von zum Beispiel einer ganz wichtigen Sammlung aus Frankreich, der Sammlung des Herzogs von Orléans, die Ende des 18. Jahrhunderts nach England kam und dann gezeigt wurde. Da hat das Unternehmertum auch eine gewisse Rolle gespielt und auch die Tatsache, dass diese verschiedenen Sammlungen auch reisten im Land und an verschiedenen Orten immer wieder öffentlich ausgestellt wurden.
Und was macht die National Gallery heute für Sie aus?
Für mich ist es ein wunderbar lebendiger Ort des Verweilens, Betrachtens, durchaus im Bad der Menge, muss man sagen. Schon sehr früh war die National Gallery ein Publikumsmagnet. Der kostenlose Eintritt, der eine wichtige Qualität dieses Museums ist, der spielt natürlich da auch eine ganz große Rolle. Es war diesem Haus, soweit ich es erlebt habe, immer wichtig, dass man da ganz unbeschwert hereinspazieren kann, um sich zum Beispiel sein Lieblingsbild immer wieder mal anzusehen, um überhaupt nur mal zu gucken, ist es noch da, aber sich da auch besondere Details ein bisschen genauer anzusehen. Und dann immer wieder mal eine neue Route zu nehmen und so immer Neues zu erkunden. Und das Schöne ist eben, dass man das da wirklich im Verein mit einer breiten Schicht von Betrachtern tut. Man sieht den Experten, man sieht die Familie mit Kleinkindern, man sieht ein älteres Publikum, man sieht auch sehr viele geführte Gruppen. Da hat die National Gallery auch eine ganz tolle Tradition in der Kunstvermittlung entwickelt.
Sie sind Vorsitzender der Max-Liebermann-Gesellschaft und haben sich viel mit Kunstsammlungen beschäftigt, die durch den Nationalsozialismus im wahrsten oder übertragenen Sinn des Wortes zerstört wurden. Hat die Sammlung der National Gallery den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden?
Ja, schon relativ bald nach Kriegsausbruch wurden Vorkehrungen getroffen, um die Gemälde, die Sammlung in Wales auszulagern. Das wurde erstmal ziemlich schnell umgesetzt. Es wurden verschiedene Lagerorte gesucht und gefunden, die sich dann aber relativ schnell als zum Teil nicht so richtig geeignet entpuppten. Im Nachgang hat man dann in einem Schieferbergwerk eine auch klimatisch sehr gut passende Kaverne gefunden und dort nochmal Depots eingerichtet. Man hat da so kleine, ich sage mal so wie kleine Häuschen in dieser Kaverne errichtet. Man hat sogar diese Periode auch genutzt, um an den Gemälden und an ihrer Substanz zu forschen, zum Beispiel zu überprüfen, wie Klimaschwankungen, wie Erschütterungen und so weiter auf die Sammlung einwirken. Das Gefährlichste bei so einem Unterfangen ist ja dann eigentlich nicht der eigentliche Aufbewahrungsort, wenn er sich gut eignet. Das Gefährlichste ist eigentlich immer der Transport.
Was Sie gerade gesagt haben, knüpft wunderbar an meine nächste Frage an. Sie engagieren sich auch für die Evakuierung ukrainischer Kulturgüter. Macht das, was Sie in diesem Zusammenhang erleben, die Geschichte der National Gallery, des Umgangs mit der Sammlung im Zweiten Weltkrieg, für Sie noch mal ganz besonders? Denn so wie Sie es schildern, ist ja alles erhalten geblieben.
In der Tat. Und es ist wirklich so, dass natürlich das, was aktuell in der Ukraine passiert, mir ans Herz greift. Aber ein weiteres Problem, das habe ich gerade auch im Kontext der National Gallery angesprochen, das ist natürlich auch in der Ukraine ein Thema. Oft muss man nochmal einen Ort suchen, einfach weil die Gefährdungslage sich ändert. Der Schutz ist nicht ausreichend.
Inwiefern ist für Sie mit allem, was Sie für Ihre Doktorarbeit im Haus selber recherchiert haben, mit der Zeit, die Sie als Kunsthistoriker dort verbracht haben, die National Gallery vorbildlich?
Ich würde sagen, die National Gallery hatte eine sehr schöne Politik, und das hat sie weiterhin, die Informationen zu ihren Gemälden auch offen zu legen. Also es ist nicht nur so, dass man eben diese Gemälde in der Regel sehr gut studieren kann. Und man muss dazu sagen, ein großer Teil der Sammlung ist tatsächlich ausgestellt. Wenn mal etwas im Depot ist, dann kann man in der Regel auch sich einen Termin machen lassen. Und im Übrigen gibt es natürlich zu jedem Objekt auch eine Dokumentation. Und ich kann mich erinnern, dass die Dokumente zu den Objekten, die mich damals besonders interessierten, dass sie auch sehr gut zugänglich waren. Und so habe ich zum Beispiel bei einem sehr großen Gemälde von Pollaiuolo, welches Mitte des 19. Jahrhunderts angekauft wurde, mit Interesse gelesen, dass es damals eine Kontroverse einerseits um die Ausfuhr aus Italien gab, und es gab zusätzlich eine Kontroverse auch um dieses Gemälde, was die Restaurierung betrifft und die Reinigung. Und es wurde gesagt, das Gemälde sei zu scharf gereinigt worden. Schon Jahre davor wurde dieser Vorwurf mit Blick auf andere Gemälde in der Sammlung laut. Und die Kontroverse um Reinigung hat eigentlich die National Gallery immer wieder erschüttert, auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, wo sich kein Geringerer als Ernst Hans Gombrich, der Verfasser The Story of Art, die Geschichte der Kunst, auch sehr in diese Debatte mit eingemengt hat und die Frage gestellt hat, ob man da vielleicht nicht da und dort auch ein bisschen zu forsch vorgegangen sei.
Am 200. Geburtstag der National Gallery in London, der Kunsthistoriker und Kunsthändler Johannes Nathan zu Gast im Studio. Dankeschön dafür.
Sehr gerne, Frau Wuttke.